Hendrik, weißt du, wann wir die letzte Folge veröffentlicht haben?
Wie darf ich dich jetzt eigentlich erstmal nennen? Jan Niklas, Jan, Janni? Wie möchtest du hier angesprochen werden, jetzt, wo wir so ein bisschen älter geworden sind?
Ja.
Herr Frese?
Für dich, Herr Frese?
Okay. Ja, Herr Frese. Nein. Lass mich überlegen. Ich würde fast raten, dass es 2 Jahre her ist, auf den Tag genau.
Nee. Es ist nicht 2 Jahre her, es war irgendwie im September 2022, haben wir die letzte Folge veröffentlicht. Aber es ist zumindest von der Jahreszahl her gesehen 2 Jahre her.
Krass.
Weißt du, was in 2 Jahren alles passieren kann?
Dafür hätte ich mir jetzt mal tatsächlich die letzte Folge anhören müssen, um zu gucken, wo wir da gerade standen. Aber ich würde sagen, einiges
kann da
passieren.
Und genau das wollen wir heute aufarbeiten, Hendrik. Ich möchte heute mit dir die letzten 2 Jahre aufarbeiten, aber dann natürlich auch, was uns heute bewegt, welche Themen uns wichtig sind. Wir werden heute eine Reise begehen, geballte Podcast-Power. Die Jahre werden aufarbeitet, es wird um Sport gehen, Reisen, es geht um Gaming, es wird um Musik gehen. Und von dir gibt's dann Hendriks krasse Küchentipps und du lüftest dann endlich dein Geheimnis, wie du deine Haare immer so hinbekommst, dass du aussiehst wie ein frisch gebackener Pflaumenkuchen.
Ich find das total geil zum Start, weil wir uns ja also vor der Aufnahme schon so ein bisschen besprochen haben, was wir anders machen wollen. Und ich glaube aber, dass es bei uns beiden von der Dynamik her gar nicht funktioniert, hier irgendwie Struktur reinzukriegen.
Nee, genau.
Ich glaube, es wird probiert werden, aber es wird halt wieder so gehüpft und gesprungen werden. Und du hast es ja auch so schön treffend formuliert vor einigen Tagen. Ich glaube, das ist das Comeback, was keiner wollte und jetzt trotzdem kommt oder
genau,
so.
Genau, das Comeback.
Niemand wusste, dass das wirklich braucht.
Ja, nee, was keiner braucht und ihr es trotzdem bekommt. Das ist es halt. Aber ihr hört hoffentlich richtig geile Tonqualität und nein, das kommt nicht, weil wir nebeneinander sitzen, sondern weil wir tatsächlich mal hinbekommen haben und die Google-Suchmaschine angeworfen haben und mal geschaut haben, was man denn sonst so nutzen kann statt Skype.
Ja, und
das war halt der größte Bullshit.
Und wir haben Internet-Shopping betrieben. Ich war das erste Mal richtig im Internet-Shoppen.
Ja.
Auf Empfehlung deinerseits hin.
Ich wollte gerade sagen, Internet-Shoppen, ich habe dir Links geschickt und du hast es bestellt. Das war dein Shopping-Erlebnis.
Auf deine Empfehlung hin habe ich jetzt ein Mikrofon, wo man mich immer noch lispeln hört, aber wo man mich auch klar und deutlich lispeln hört. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir auch anhand der Tonqualität, glaube ich, auch wieder den geschätzten Zuhörer und der geschätzten Zuhörerin nun Genüge tun werden.
Und damit können wir, glaube ich, euch alle einmal willkommen heißen. Alle 200, 300, 400 Leute, die uns jetzt gerade zuhören, herzlich willkommen zurück zu Bruder Warum, dem regelmäßigen Podcast, garantiert alle 2 Jahre mal.
Nee, ich hab da auch wieder Bock drauf. Also ich hab da auch wirklich wieder Bock drauf, so regelmäßig. Ich war lange müde von dir, aber ich habe jetzt wieder Lust, regelmäßig mit dir zu reden.
Ja, also man muss auch dazu sagen, wir hatten auch 2 Jahre jetzt keinen Kontakt miteinander. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns wieder sprechen. Hat das ganze Thema Hochzeit bei mir schwierig gestaltet, weil Hendrik war auch mein Trauzeuge und wenn man damit nicht mit ihm reden konnte, das war ein bisschen schwierig, aber
schon hart, wenn alles irgendwie 2 Jahre hinweg über Anwälte läuft.
Ja. Aber moderne Ehen, ne? So funktioniert das halt heutzutage.
Machst du nichts. Am Ende brauchst du dich wieder zusammen. Wie dieses bekannte Internetzitat, ja, früher wurde alles repariert, heute wird alles weggeworfen. Nein, wir haben es repariert, ja, Niklas.
Richtig, genau.
Wir sind wieder da.
Aber zum Thema Hochzeit, wo wir jetzt gerade dabei sind, wir haben so ein bisschen die letzten 2 Jahre aufzuarbeiten. Was ist bei mir passiert? Was ist bei dir passiert? Was sind so die Schlagworte, die man unseren Hörerinnen und Hörern einmal mitgeben kann, um zu sagen, ey, das ist es passiert. Also bei mir sind es vor allem 3 Sachen. Erstmal an dich gefragt, wo hast du bei der letzten Folge vor 2 Jahren, wo hast du da gearbeitet?
Bei der Stadt Dortmund im Jugendamt.
Wo arbeitest du heute?
Bei der Stadt Dortmund im Jugendamt.
Alles klar. Ich habe in der Zeit 2-mal den Job gewechselt.
Wechseln wollen?
Ja.
Stimmt.
Ja, ich habe in der Zeit 2-mal den Job gewechselt, arbeite jetzt in einer Agentur. Und zwar, um direkt die Überleitung zu dem nächsten Thema zu geben, in meinem neuen Wohnort, und zwar Buchholz in der Nordheide. Ich wohne nicht mehr in Hamburg. Ich Man könnte sagen, ich habe den Hendrik Seebrand gemacht. Ich bin aus Hamburg rausgezogen und ja, in die Lüneburger Heide.
In die Idylle.
In die Idylle. Buchholz in der Nordheide.
Gezogen. Wie man das einfach macht, wenn einem die Stadt zu viel wird.
Ja, du, nachdem Gina und ich 2 Jahre in Horn gewohnt haben und du hast unsere Wohnung kennengelernt, die Wohnung an sich war noch das Schönste daran. Die Gegend war scheiße, die Nachbarn waren scheiße, alles war scheiße. Ja, dann haben wir gesagt, nee, wir ziehen raus aus Hamburg und haben hier eine wunderschöne Wohnung gefunden, hier in Buchholz in der Nordheide und sind sehr, sehr happy hier. Und ich habe geheiratet, das kommt noch dazu. Letztes Jahr im September habe ich geheiratet und der liebe Hendrik war mein Trauzeuge.
Ja, mehr schlecht als recht. Ich sag mal so, man hat mich so durchgeschlurrt durch den ganzen Prozess, möchte ich sagen. Man hat mir einen Posten gegeben und dann gesagt, komm Junge, mach, zieh durch.
Ja, man muss dazu sagen, du hast es souverän gemeistert, ungefähr bis 21 Uhr, ab dann konnte man dich so gut wie nicht mehr gebrauchen.
Boah. Ich habe die Rede noch gehalten und dann, du musst dir das mal vorstellen, ich glaube, ich war nervöser als ihr zwei zusammen aus irgendwelchen wilden Gründen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. So, aber das hat mich echt auch die Wochen davor, das hat mich emotional auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen, die gar nicht nötig gewesen wäre. Da habe ich mich selber quasi in die Achterbahn gesetzt, unangeschnallt und habe da mal richtig Gas gegeben. Boah, Wahnsinn. Also am Ende, es war wirklich, hast du ja auch selber dann gesehen bei eurer freien Trauung, die wunderschön vorgetragen wurde vom Trauredner. Ich habe ja nicht nur Pisse in den Augen gehabt, ich habe ja wirklich geheult.
Ja.
Und natürlich vor Rührung, vor Freude, aber auch absolut aus emotionaler Überforderung heraus. Boah, Wahnsinn. Also das hat mich mitgenommen, muss ich sagen. Wirklich die Wochen und Monate davor, die Hochzeit auch, es hat mich schwer bewegt. Also natürlich fast ausschließlich positiv, aber es hat mich stark in meiner emotionalen Gedankenwelt, um mich da nochmal mitzunehmen, erschüttert, möchte ich sagen.
Erschüttert?
Und jetzt bin ich froh.
Das klingt so negativ.
Nein, 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 also wirklich positiv. Ein positives Erdbeben war das.
Okay, alles klar.
Ja, ein Erdbeben, wo es danach besser aussieht als vorher.
Ja.
Angenommen, weiß ich nicht. Die Stadt Duisburg wird von einem Erdbeben erschüttert. Danach sieht es auf jeden Fall besser aus als jetzt. So musst du dir das vorstellen.
Alles klar.
So hat mich das tatsächlich beschäftigt.
Ja.
Und ich bin stolz und froh immer noch Teil eurer hoffentlich immer noch wunderbaren Ehe zu sein.
Du bist Teil unserer Ehe, ja, genau.
Ja, es ist mir immer noch eine Ehre, Teil eurer Ehe zu sein. Ja. Ob ihr das jetzt wollt oder nicht. So sehe ich mich einfach.
Aber Hendrik, was ist denn bei dir jetzt in den letzten 2 Jahren passiert? Also man hat schon rausgehört, jobtechnisch ist jetzt nicht so viel passiert bei dir.
Oh, oder schätzt das mal nicht, doch. Doch, ich habe ja das Studium beendet letzten September. Mhm. Unmittelbar nach eurer Hochzeit tatsächlich. Das fiel so Tag auf Tag eigentlich.
Stimmt, du hast ja noch auf dem Rückweg von der Hochzeit irgendwie noch deine Bachelorarbeit geschrieben, oder war das?
Nee, fürs Kolloquium habe ich mich.
Ach nee, das war, oder war das bei dem
HSV-Spiel?
War das beim Junggesellenabschied? Nee, das war, nee. Nee,
als wir beim HSV-Spiel waren, war ich gerade in der Bachelorarbeit drin und habe dann gesagt, komm, ich schreibe die irgendwie immer so zwischendrin, was semi gut funktioniert hat. Also ich habe halt, ich glaube, 4 Tage vor Abgabe, ja, lass es 5, 6 Tage gewesen sein, habe ich gemerkt, dass ich bis auf mir Bücher auszuleihen, an der Bibliothek noch nichts gemacht habe. Ich hatte eine Gliederung, ja, und dann ging es halt los, ne? Da musste ich richtig Feuer geben. Hat aber geklappt. Ich habe eine wirklich sehr gute Bachelorarbeit geschrieben. Die ist zumindest so bewertet worden. Ich habe sie mir danach auch nie wieder angeguckt. Bin jetzt seit September offiziell Sozialarbeiter in der Jugendgerichtshilfe. Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal jobtechnisch und vor allem finanziell geändert. Ja, und ansonsten hat sich tatsächlich noch nicht viel ergeben. Ja, nee, bin ich ehrlich. Ich treibe jetzt da so rum. Ich arbeite jetzt endlich mal wieder Vollzeit. Ich dödel nicht nur rum. Wir holen uns einen Hund tatsächlich. Da kann ich noch ganz, ganz viel in den kommenden Wochen und Monaten, vor allem in den Monaten, will ich noch ganz viel berichten. Ich werde diesen Hund auch komplett hier instrumentalisieren, Social Media mäßig. Schlachten wir das Viech komplett aus.
Ich hoffe, du nennst ihn auch Bruder.
Ja. Zweitname, warum? Nein, der wird richtig ausgeschlachtet hier. Den machen wir richtig lang.
Okay,
sehr schön. Den Köter.
Was wird's denn für einer? Und vor allen Dingen, was sind bei dir die ganze Zeit für Mitteilungen, die da kommen?
Mein Gerät, das Mikrofon ist jetzt einsatzbereit.
Ah ja, schön.
Die Kamera wird jetzt auch gerade eingerichtet. Und mein Computer ist kaputt. Nee, weiß ich nicht. Also jetzt müsste eigentlich gleich das Gepiepel aufhören. Jetzt müsste es eigentlich aufhören. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe einen neuen Job. Ja. Da werde ich auch viel drüber erzählen, weil das ganz interessant ist. Ich werde auch sämtliche Klarnamen veröffentlichen.
Sehr gut.
Und datenschutztechnisch nichts einhalten. Aber nein, also so ein paar Geschichten werde ich da auf jeden Fall von preisgeben wollen, weil das auch wirklich sehr spannend ist und auch mal raus muss einfach.
Ja, ja.
Ja, und was den Hund angeht, wird auch viel passieren hier. Man nimmt viele Bilder und Videos.
Also man
kann. Ich stelle mir auch so ein Halsband vor mit Bruder Warum drauf und so. Das wird.
Man kann schon sagen, dass man unseren Podcast Bruder Warum ruhig hören kann, wenn man die aktuellsten News aus dem Abu Chaka Clan hören möchte. Ja, da nickt der Hendrik verständnisvoll und sagt, yo, alles klar, wunderbar.
Ja, ansonsten, ich habe jetzt, man muss sagen, mit einem Lachen und einem weinenden Auge den Fußballverein gewechselt. Ich weiß nicht, ob inwiefern das für dich von Interesse ist.
Auch gar nicht, aber erzähl ruhig.
Auch das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und da werde ich dich und euch auch alle mitnehmen in die Gefühlswelt eines Kreisliga-Fußballers. Ja. In den kommenden Folgen, denke ich, wird da genug Zeit für sein. Und du als Fußball-Enthusiast, du hast ja, glaube ich, meines Wissens nach nie gegen den Ball getreten, aktiv im Verein. Aber du hast ja auch eine große Verbindung zum HSV und bist ja, glaube ich, auch, soweit ich das weiß, durchaus Fußball begeistert. Und ich glaube, da werden wir uns auch, Obacht, die Bälle hin und her spielen können.
Ja, ja, es wird sogar heute noch sportlich, also zumindest von den Themen her, das kann man so sagen. Kannst du mal ganz kurz, weil ich es vorhin so eine Schlagzeile gesehen habe, hier aus dem regionalen Kreis, kurz was über Verbandspokale erzählen oder so Pokalturniere, an denen ihr teilnimmt, teilweise auch, du bist ja in der Kreisklasse oder Kreisliga?
Kreisliga.
Nicht, ja. Mit teilweise auch höherklassigen Vereinen ja dann auch, oder?
Genau, also auch da musst du wissen, weißt du wahrscheinlich auch, dass du in jedem Bundesland am Ende auch verschiedene Namen für Ligen hast.
Ja, ne? Ja,
also,
genau.
Es gab da auch mal ein riesen Missverständnis um meine Person, was jetzt relativ also nicht dramatisch war, aber ich habe halt gesagt, dass ich in Schleswig-Holstein Verbandsliga gespielt habe.
Ja.
So, und das ist halt hier mal eine sehr, sehr hohe Spielklasse in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und bei uns ist es halt die Bezirksliga.
Mhm.
Ein über der Kreisliga. Also schon ein relativ akzeptables Niveau, aber die Verbandsliga hier in Nordrhein-Westfalen war halt wirklich nochmal viel höher angesiedelt. Und als man mich dann auf dem Platz gesehen hat, wurde einem schnell klar, entweder ist es ein Missverständnis oder der Mann hat halt eiskalt gelogen. Aber das ist schon natürlich nochmal ein großer Unterschied ist. Ja, also diese Pokale.
Landespokal, ja. Ich habe es gerade mal rausgesucht.
Genau, der heißt Landespokal. Ja, letztendlich beginnt es ja wirklich im Kreispokal, wo Buxtehude 3 gegen den FC Tüffelhausen spielt. Das Ding dann irgendwie betriebssportmäßig 9-12 ausgeht. Und Tüffelhausen dann weiter in die nächste Pokalrunde geht, bis du im Kreispokalfinale bist und das dann gewinnst. Das ist dann meistens der einzige Landesligist.
Also es ist wie der DFB-Pokal, nur halt niedrigklassiger, kann man schon sagen.
Genau. Und wenn du aber jetzt Kreis- und Landespokal gewinnst, bist du irgendwann auch in der Position, durchaus auch DFB-Pokal spielen zu dürfen.
Ah, okay.
Wenn du da Jahr für Jahr durchkommst. Also das ist durchaus möglich. Das hat man jetzt, glaube ich, in Hamburg. Ach, war das Teutonia, die jetzt gespielt haben? Altona?
Ja, Teutonia Ordnung und Altona sind meistens die hier irgendwie weiterkommen.
Ich glaube, USC Paloma hat damals mal gegen Kaiserslautern oder auch mal gegen Hoffenheim gespielt. Als Landespokalsieger hast du dann auch eben die Möglichkeit, im DFB-Pokal zu landen. Okay.
Ja, ich habe hier nämlich ein aktuelles Ergebnis aus dem Landespokal. Und zwar hat mein jetziger, ja, man kann schon sagen, Heimatverein, der TSV Buchholz 08, aus der Hamburger Oberliga gegen den Moorburger TSV gespielt, aus der Kreisklasse B2. Und da gab es ein geschlagenes 53-2.
Das ist absolut unfassbar, weil ich nie gedacht hätte, dass man so viele Tore kassieren kann in einem Spiel. Weißt du auch, wie die das letztes Jahr bewältigt haben?
Also es war nicht das Spiel, aber ich habe hier tatsächlich ein Ergebnis aus der vom letzten Spiel vom Moorburger TSV, letzten Landesligaspiel letztes Jahr, wo sie in der ersten Runde gegen den FC Süderelbe gespielt haben und es auch da geschafft haben, 2 Tore zu schießen. Allerdings aber 2-40 verloren haben.
Ey, das musst du dir mal vorstellen. Du hast 90 Minuten Zeit, ne? Du kriegst ja im Prinzip wirklich alle 2 Minuten einen in die Glocke.
Oh ja.
Und das kommt bei mir nicht an, weil du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, um erstmal wieder den Anstoß ausführen zu können. Ja, also du jubelst kurz, sagst du, ey Junge, geil, 2 zu 32, komm Junge, 8 Dinger schenken wir dir noch ein. Und dann gehst du mit dem Ball zum Anstoßpunkt, wartest darauf, dass der Schiedsrichter pfeift und legst sofort wieder los. Mhm. Und was hat da, wie heißen die Moorburger SV?
Jetzt habe ich schon wieder weggebracht. Moorburger TSV.
Was hat der Moorburger TSV da, also wie sah das aus? Ich hätte das gerne mal irgendwie aufgezeichnet gesehen.
Ja, ich auch, aber ich glaube nicht, dass es, dass man es bei Eurosport verfolgen konnte.
Also das war ja auch eines meiner Highlights aus den aus dem letzten, eines der Highlights in meinem fußballerischen Leben, muss man sagen. Wir haben letztes Jahr im Pokal den großen SV Wattenscheid 09 gezogen im Kreispokal hier. Ich glaube Moritz-Fiege-Cup, im Landespokal Westfalen, glaube ich, ist es dann. Und Wattenscheid 09 ist halt ein Traditionsverein, der auch mal sehr, sehr hoch gespielt hat in Deutschland, der Regionalliga gespielt hat lange Zeit und jetzt vor kurzem abgestiegen ist in die Oberliga, meine ich. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen kompletten Schwachsinn. Aber eines der Aushängeschilder oder das Aushängeschild im semiprofessionellen Bereich über Bochums Grenzen hinaus, wo Wattenscheid herkommt.
Okay.
Und die hatten wir in der Pokalrunde bei einem Abendspiel bei uns auf unserer Sportanlage damals bei Tura Rüdinghausen. Und ja, die kamen natürlich an mit einem eigenen Vereinswagen, wo dann alles drin war, ein Equipment, Masseure und Physiotherapeuten und. Selbst gerade im Abstiegskampf gewesen in der Liga, dieser Verein. Und wir haben überragende Stimmung gehabt bei uns auf dem Platz, mehrere hundert Leute. Es gab ein paar Initiatoren bei uns aus dem Verein, aus der zweiten Mannschaft, die eine Fankurve etabliert haben bei uns mit auch, weiß ich nicht, 100 Leuten, die dann da Lieder gesungen haben, Schlachtrufe für uns. Wir sind da gefeiert worden wie nichts Gutes. Wir hatten Einlaufkinder. Es gab eine kleine Choreografie unter dem Motto, Wunderkerzen sind doch kein Verbrechen. Wirklich übertrieben. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und die sind natürlich ein paar Ligen über uns. Und ich glaube, wir haben am Ende 8-1 verloren. Was schon eine herbe Klatsche ist.
Wer hat das eine Tor geschossen?
Ein relativ junger Spieler von uns, der mittlerweile aber auch schon ein paar Jahre dabei ist.
Wurde der gefeiert wie ein Gott?
Ja, ey, das ist halt, der ist sehr, sehr gut. Also es ist einer der besten Sechser der Liga. Und wenn der mal Bock hätte, nicht so oft verletzt wäre, der ist krass, der Typ. Der ist wirklich gut. So ein Eigengewächs. Also einem, dem du das einfach zu 100% auch gegönnt hast, gegen die zu knipsen. War auch ein schönes Tor. Also wir haben auch durchaus versucht, Fußball zu spielen. Hat er überragend gemacht. Ja, und die 8 Dinger, die du dann da kriegst, die sind dann irgendwie auch egal. Also wir haben danach trotzdem mit den Leuten da ein bisschen gefeiert, die uns da angefeuert haben und ein Bier getrunken und die Initiatoren, die sportliche Leitung, die das da gemacht haben, das war schon ein Highlight. Und ich durfte die als Kapitän dann da aufs Feld führen in dem Spiel. Also das war schon, wie gesagt, eines der großen Highlights meiner Amateur-Fußballkarriere. Aber umso mehr frage ich mich halt, wie man so ein Ding mit über 40 Gegentoren beenden kann. Das
ist gar nicht. Ja, 53-2 TSV Buchholz 08 gegen den Moorburger TSV. Ich habe nochmal ein kleines Vergleichsergebnis. Und zwar hat der FC Bayern München spielt jedes Jahr ein Testspiel gegen einen Kreisligisten namens FC Rottach-Egern. Und in diesem Jahr, gut, sie haben es natürlich gewonnen, aber nur mit 14-1. Und wo ich mir dann sagen kann, kann man sagen, dass der TSV Buchholz 08 die bessere Mannschaft ist in dem Fall als der FC Bayern München?
Ja, also ohne da irgendwas anderes zu berücksichtigen, ja, definitiv. Da muss man gar nicht lange um den heißen Brei rumreden.
Ich finde nämlich auch. Nee,
es ist natürlich auch bei so einem Testspiel, glaube ich, also ohne, dass wir jetzt hier in die Copa TS-Richtung abrutschen, ne? Vom Thema her, aber bei so einem Testspiel, glaube ich, ist es dann auch irgendwann so, dass du denkst, das Feuer ist raus, du musst hier als FC Bayern jetzt nicht die Leute komplett durch den Kakao ziehen, durch den Dreck ziehen. Du hörst dann irgendwann auch auf.
Aber das denke ich mir halt auch bei jedem anderen Spiel. In dem Moment, wo du halt zweistellig bist, da denke ich mir, okay, du kannst doch jetzt echt mal locker lassen, oder? Warum, um jetzt nochmal auf Buchholz zurückzukommen, muss man 53 Tore? Denkst du dir dann irgendwann im Kopf so, ich möchte jetzt einen neuen Rekord aufstellen? Oder was ist
das? Das auch nicht. Das wirkt sehr unsympathisch, ne?
Ja, warum muss man, ja, in den Staub treten, okay, aber warum so hart?
Ich glaube, das ist halt auch, ich weiß halt nicht, das ist halt sicherlich ein cooler Verein, so eine Mannschaft, die sich auch in der Vorbereitung finden will und irgendwann entwickelt sich, glaube ich, auch so ein ganz abstruser Ehrgeiz, dass du wirklich denkst, Alter, wir hauen jetzt hier komplett grundlos grün und blau, aber es wirkt natürlich erstmal unsympathischer, dass du da so denkst. Und das ist ja auch gegen jeden sportlichen, also weiß ich nicht, ob ich da nach 30 Toren immer mal gesagt hätte, Jungs, also man weiß ja, wie es damals bei der WM 2014 war, wo Deutschland Brasilien da 7-1 geschlagen hat.
Kann man auch auf jeden Fall vergleichen, die beiden
Spieler. Ja, aber da sind die Spieler, die sind ja voller Demut zu den Brasilianern hin und haben sich ja fast schon entschuldigt. Da ist jetzt keiner hin und hat gesagt, jo, Alter.
Was sollst du da auch machen? So, Junge, das bekommt ihr, wenn ihr euch mit uns anlegt.
Guckt's euch an, ey. Ja, die sind ja nicht in die Kurve gegangen und haben dann noch gefeiert oder so. Das war ja alles sehr dezent. Und auch so ein Jogi Löw
hat
dann gab's da Kevin durchaus Prost. Auch... Ja gut, aber auch so ein Jogi Löw, der hat ja durchaus so zur Vorsicht gemahnt und die waren ja sehr bescheiden und dann auch so im Heimatland des Gastgebers. Ja, es ist ja auch immer so eine Sache, aber auf der anderen Seite, wenn du einmal so am Drücker bist und dich in so einen Rausch spielst, ja gut, vielleicht müssen es dann über 50 Tore werden. Ja,
keine Ahnung, vielleicht hätten es auch 30 getan oder so. Also irgendwo muss dann doch der Schlusspunkt sein, wo man dann sagt, so, wir müssen jetzt keine 53 Tore schießen. Aber gut.
Das fühlt sich so an, als würdest du als Profi-Boxer, also angenommen, ich gehe jetzt gegen Conor McGregor in seinen besten Zeiten vor ein paar Jahren, gehe ich jetzt als MMA-Amateur, ja, ich habe zweimal trainiert und irgendjemand sagte, Hendrik, weißt du was, mit deinen langen Geräten hast du durchaus Talent. Also du bist durchaus ein talentierter Kerl. So. Und dann wird mir gesagt, weißt du was, du kämpfst jetzt gegen Conor McGregor. Ist es einfach so. Da kannst du nichts machen. Du bist aus dem Hut gezogen worden sozusagen. So. Und dann stehe ich da vor einem gewissen Publikum, auch vor ein paar Leuten. Stehe ich dann im Ring nach zwei Trainingseinheiten, wovon ganz viel auch einfach nur konditioneller Aufbau war. Stehe ich in irgendeiner Sporthose und Handschuhen, wo ich noch gar nicht richtig weiß, wie ziehe ich die an. Stehe ich da vor Conor McGregor und erzählt mir so mit seinem irischen Akzent, dass er mir die Scheiße aus dem Darm prügeln wird. Stehe da und denke mir so, ja, okay, das wird jetzt richtig krass in die Hose gehen. Ja. Wenn ich Glück hab, überlebe ich 10 Sekunden. So, und dann haut er mir einmal richtig auf die Fresse. Ja, oder der tritt mich komplett in den Tod.
Und dann ist es so, dann liegst du auf dem Boden und er springt nochmal mit dir Trampolin.
Genau. So, genau. Also, dann. Ich gehe davon aus, komm, der ist klassenhöher, ja, der boxt mich jetzt einmal halb tot, aber dann hört er auf. So, ja, dann bin ich K.O., genau. Dann werde ich Hirnschäden fürs Leben haben, aber dann lässt er mich in Ruhe. Ja, genau. Aber während ich bewusstlos bin, merke ich, wie der noch 12-mal mir komplett die Hirse zerbricht.
Ja, und dann merkst du so, wie er dich hochnimmt und dann so Seil springen mit dir macht. Und
genau, der bricht mir das Kreuz.
Und das Ding für alle, die drumherum stehen, den Coaching-Staff, die Schiedsrichter und alle im Publikum, ist das völlig in Ordnung. Das ist völlig normal. Und die finden das richtig cool.
Am nächsten Tag berichtet der Kicker, als wäre es irgendwie so eine amüsante Geschichte gewesen, dass der Conor McGregor irgendeinen 28-Jährigen wahllos in den Tod geprügelt hat.
Oh, ja. Ja, gut. Jetzt haben wir uns sehr in eine Geschichte verrannt. Ich bin immer noch beim ersten Thema hier, Mann. Genau, ich wollte nämlich eigentlich sagen, woran erkennt man, dass jetzt 2 Jahre vergangen sind? Ich wollte nur einen kleinen Exkurs machen eigentlich, war dann doch erzähl länger.
Mir. Genau.
Erzähl mir ein bisschen was. Nein, woran merkt man das am meisten? An den Leuten, die zu dem Zeitpunkt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, noch gelebt haben. Boah. Deswegen möchte ich jetzt gerne ein paar Leuten gedenken, die seitdem gestorben sind.
Das ist im ersten Moment, mach erstmal. Ich bin gespannt, wie du das aufziehst.
Ich will jetzt nicht zu jedem einzelnen 50 Sätze sagen oder 53 zu 2 Sätze, sondern einfach nur sagen, dass wir folgenden, unter anderem, ne, ich habe jetzt nicht alle Leute aufgezählt, ne?
Aber Leute, die dir ins Gedächtnis gekommen
sind. Vor allen Dingen Leute, ich habe Artikel durchgelesen von Leuten, die in denen ja in 22 und 23 gestorben sind, und die ich kannte, die habe ich halt rausgenommen.
Okay.
So. Deswegen gedenken wir unter anderem HSV-Legende Uwe Seeler, Queen Elizabeth II., Hagrid-Schauspieler Robbie Coltrane, der brasilianischen Fußballlegende Pelé, dem Hersteller von meinem Lieblingsparfüm, Paco Rabanne, die Sängerin Tina Turner und Sinead O'Connor, Schlagersänger Roger Whittaker,
oh ja.
Dumbledore-Schauspieler Michael Gambon, Friends-Darsteller Matthew Perry, Politiker Wolfgang Schäuble und Schauspieler von Brooklyn Nine-Nine's Captain Holt Andre Brower. Das sind die Leute, die seitdem verstorben sind. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, dass der Schauspieler von Dumbledore tot ist.
Ich wollte gerade sagen, ganz für die Leute, die jetzt ganz andächtig sind gerade, bei mir fangen tatsächlich gerade die Kirchenglocken an zu läuten.
Ja, sehr schön.
Im Hintergrund, das ist kein Scheiß.
Ich wohne in der Kirche.
Man hört es ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das passt jetzt gerade. Wir lassen es einfach mal laufen.
Ja.
Weil ich kann jetzt auch schlecht.
Ich wollte gerade sagen, kannst du doch eh nichts machen, ist dagegen. Ich sag dir mal kurz, dass wir ausmachen sollen.
Normalerweise reicht das, wenn ich als kleiner Vollzeitprolet hier vom Balkon runterschreie, dann hört er sofort auf.
Du bist auch der Balkon-Ultra, glaube ich, ne?
Richtig, ja. Genau. Man sieht es auch an meiner Frisur, wir nähern uns immer mehr an. Ganz sympathischer Typ aber, glaube ich, übrigens. Also da möchte ich überhaupt gar nicht schlecht über den Balkon-Ultra reden. Nee, dass der Schauspieler von Dumbledore gestorben ist, wusste ich zwar, hat mich aber, ehrlich gesagt, weil ich ja nicht so der, also ich habe die Filme alle gesehen, aber ich bin jetzt kein Harry Potter Ultra, ich verstehe das alles voll.
Das ist auch ein Fakt, den ich immer an dir gehasst habe schon.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, wir haben ja auch im erweiterten Freundeskreis ja auch Leute, die Star Wars komplett, ne? Also wenn da jemand stirbt vom Set, dann drehen die auch durch. Mich hat das traurig gemacht, so, weil das ist natürlich auch irgendwie eine Person, die immer so super sympathisch rübergekommen ist. Aber ich habe es gelesen und dann war es 2 Minuten später halt auch so, ja. Ne?
Aber ja welcher von den Leuten, die ich jetzt gerade genannt habe, haben dich denn so am meisten berührt?
Also ich habe jetzt bei keinem geweint, ne?
Also gut,
so weit ging die Liebe jetzt nicht. Bei Paco Rabanne musste ich gerade sogar tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil er so völlig random kam irgendwie mittendrin. Auch ihn habe Gott natürlich selig. Ja, natürlich. Ich habe
Roger Whittaker hätte ich jetzt gedacht.
Komm, Roger Whittaker, wie zu verdanken. Ja, ist ja einfach so, ne? Das ist ein bisschen Aroma, ist ja auch so ein bisschen meine Hymne geworden. Kann ja durchaus so sagen. Und überall, wo ich auftrete und das auftrete.
Überall, wo du auftrittst.
Also ein bisschen.
Jetzt beim MMA-Kampf und
was war das denn für eine arrogante Fast-Aussage jetzt von mir? Überall, wo ich erscheine.
War das beim Kampf gegen Conor McGregor deine Einlaufmelodie ein bisschen?
Ja. Ja, genau. Dieses Event wird immer abstruser, retrospektivisch. Nein, überall, wo ich quasi bin und man mich jetzt ein paar Minuten länger kennt und es irgendwie Musik gibt, also auf einer Feier oder so und das Lied läuft, wird irgendwie automatisch, glaube ich, erwartet, dass ich mich entweder zu Roger Whittaker äußere oder dieses Lied einfach singe. Und das war schon schade irgendwo. Ich hätte ihn gerne noch mal live auch gesehen, auch wenn es so aus Gag gewesen wäre. Ich glaube, das ist so derjenige tatsächlich, wo man sagt, oder wo ich sage, ja, das fand ich schon traurig. Ich fand Uwe Seeler traurig, aber ne, aber ich bin jetzt natürlich kein Hamburger, ich kann den Schmerz gar nicht nachempfinden.
Du fandest Uwe Seeler gar nicht traurig. Ich weiß noch ganz genau, dass wir 2022 zusammen auf dem Deichbrand-Festival waren und ich gesagt habe, oh, Uwe Seeler ist gestorben. Und du so,
echt, war das
mit deinen 2,5 Promille, die du da schon entdeckt hattest, ja, dann ist mir scheißegal.
Ja, ich habe danach vielleicht nochmal drüber nachgedacht. Ja, natürlich ist das jetzt für mich keine Vereinslegende. Ich habe den als begeisterter Fußballer und Fußballfan nie spielen sehen. Ich habe nie großartig eine Bindung so gehabt. Ne? Also es ist so, wenn ich jetzt sage, Janni, alter Rudi Assauer ist vor ein paar Jahren gestorben, da denkst du dir auch, hä?
Weil ja, und? Weil ich vor ein paar Jahren.
Was? Nein! Ja. Nein, also natürlich. Auch da wirklich kein böses Blut, ne? Also traurige Geschichte. Es ist immer traurig, wenn Leute sterben.
Ich hatte in der Liste auch gesehen, dass Josef Ratzinger gestorben ist, aber den wollte ich jetzt nicht erwähnen.
Also es ist ganz oft traurig, wenn Leute sterben.
Ja. Ja. Gut, ich skippe jetzt mal den Part, wo wir jetzt zusammentragen, wen wir noch gerne auf der Liste gesehen hätten.
Schade.
Ja, ist vielleicht was für Folge 2, wo wir jetzt.
Dazu werden mir gerade wieder erstaunlich viel
eingefallen. Ja, komisch, mir nämlich auch, aber dachte mir, nee. Und weil wir noch nicht genug über Fußball gesprochen haben, sollten wir mal jetzt zum Sportteil kommen, der eigentlich jetzt erst anfängt. Okay. Und zwar müssten wir über das bedeutendste Fußballereignis sprechen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und das ist nicht, wie viele jetzt denken, die EM 2024, denn erstes Mal müssten wir über die WM 2022 sprechen.
Boah, das ist echt, das ist, ich habe letztens ein Video gesehen, da erzählt so ein halb besoffener, dass er in Weltmeisterschaften rechnet. Mhm. So, und wenn er jetzt sagt,
er hat Frauen, jetzt irgendwie
Mädels kennengelernt. Ja, genau. Oder ich glaube insgesamt, aber eigentlich spezifisch dann um eine Frau, wo er dann sagte, wenn die sagt, die ist 20, dann war das ja bei der EM-Zeit, dann hat die EM 2004 ja quasi gar nicht mitbekommen. So,
ja,
wo Andrilos Charisteas Griechenland zum EM-Titel geschossen hat. Und dann rechnet er so in Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, dann dachte ich so, Junge, die WM 2014, die ist jetzt 10 Jahre her. Mhm. Und das, da habe ich das erste Mal auch wirklich gedacht, boah,
krass. Ich weiß noch, wie wir uns damals 2014 kurz vor dem Finale auf dem Splash-Festival zufällig über den Weg gelaufen sind, wir beide.
Richtig,
und uns, das war genau das. Und uns davor, glaube ich, ein Jahr nicht gesprochen haben oder so.
Ja, mindestens. Und da muss man ja auch sagen, dass es einfach total, also im Nachhinein irgendwie total lustig war, weil du an uns vorbeigelaufen bist und ich habe das gar nicht gesehen. Ja. Sondern der Tore ja damals mit war.
Und er nur so.
Hat das gesehen, hat sich dann umgedreht. Leider war ja nicht. Und ist aber auch weitergegangen, so. Dass wir dann so meinten, sollen wir echt mal gucken, ob der das wirklich war?
Und ich weiß ja, dass du dann hinter mir hergesprintet bist, mir auf die Schulter getippt hast, ich habe mich umgedreht und ich konnte das Gesicht erstmal überhaupt nicht zuordnen.
Ja, das ist, wir haben uns ja auch gerade, da waren wir in der Blüte unseres jungen Erwachsenseins, da verändert man auch viel. Ne? Also, wenn ich jetzt so Bilder von damals sehe, da muss man echt auch selber erstmal überlegen, ob man das selber ist oder ob das vielleicht mein kleiner Bruder zum Beispiel sein könnte auf dem Foto.
Ja, aber...
Wolltest du die WM 2022 in Katar reden?
Ja, nee, ich wollte es nur kurz anreißen, dass wir die noch gar nicht besprochen haben, bevor wir jetzt die anderen Sportereignisse durchgehen, aber so viel gibt es jetzt da auch nicht zu erzählen, ne?
Naja, also was ich tatsächlich wichtig finde, ist zu sagen, dass es eine Dokumentation gab über diese WM, wo die DFB-Elf begleitet worden ist.
Ach so, du meinst All or Nothing von...
das müsste aus der Serie gewesen sein, genau. Und da möchte ich einfach nur, also wie der Hans-Dieter heißt er, glaube ich, ne? Hansi Flick.
Ja.
Er sich da zum Horst gemacht hat mit seiner Graugänse-Story da oder wo er dann irgendwie ein Zitat raushaut, irgendein Spruch und du richtig so, als die gefilmt werden dabei noch, du richtig bei den Spielern siehst, Digga, was? So halt's Maul, Alter. Null Respekt vor dir. Ja, dann haben die es richtig an die Wand gefahren. Und dieser Hansi Flick
ist jetzt Trainer von Barcelona.
Mit Heiko Westermann und den hat er noch mitgenommen. So, also wirklich, als wärst du eine Simulation. Football Manager 2024, ey. Krass, echt krass. Aber gut. Sei ihm nur das Beste.
Aber ich fand, also Heiko Westermann als Co-Trainer finde ich überragend. Die große 17-jährige Hoffnung von Spanien, Lamine Jamal, einfach mal ehrenlos umgrätschen wird.
Aber da musst du auch mal überlegen. Klar, der ist dann auch so irgendwie ein Meme geworden, ne? Halt Mensch, halb Tier, HW4. Aber der hat Nationalmannschaft gespielt, zumindest ein paar Spiele. Der hat Champions League gespielt. Der hat tatsächlich den Sprung geschafft. Und das muss man ja mal so in Relation sehen auch, ne? Einer der besten deutschen Fußballer zu sein, der in einem gewissen Zeitraum Bundesliga, Nationalmannschaft und Champions League gezockt hat. Und das können wir jetzt nicht von uns behaupten.
Ja, gut.
Also das ist so, da muss man immer so überlegen, boah, also er hat schon auch eine Karriere hingelegt, ne? Und ich glaube auch durchaus, dass er einen gewissen Fußballverstand haben muss, weil sonst bist du auf dem Niveau nicht.
Ja, ich denke mal,
dass... Trotzdem ist es natürlich lustiger, sich über solche Leute lustig zu machen. Sehe ich komplett ein, bin ich dabei.
Ich mache mich über den nicht lustig. HW4 ist eine absolute Legende. Und alle, die was anderes sagen, die können mich mal.
Dennis Liebmeier als...
Oh, der Typ regt mich immer noch auf, weil der beim HSV nie getroffen hat. Nie, wirklich. Er hat nicht ein Tor geschossen. Er hat in seiner ganzen Karriere kein Tor geschossen, bis er zum SV Sandhausen gekommen ist. Und dann trifft er ausgerechnet im letzten Spiel der Saison gegen den HSV.
Ja, aber das sind Geschichten, die der Fußball schreibt natürlich, ne? Und dementsprechend, also manche Sachen sind einfach vorgezeichnet. Machst du nichts.
Ja, machst du nichts. ganz anders als die WM 2022 in Katar fand ich die EM in diesem Jahr, 2024, hier im eigenen Land. Wie hast du die Stimmung dieses Turniers wahrgenommen?
Also, ich glaube, wir waren alle nach der WM 22 schon so in dem Modus, Volksverräter zu werden, weil wir irgendwie alle überhaupt gar nicht mehr geglaubt haben, dass es noch irgendwie gut wird. Und auch unter Julian Nagelsmann am Anfang war es ja eher so ein Auf und Ab. Es gab ja auch gegen Österreich, glaube ich, war das echt eine bittere Pleite. Mhm. Aber was dann bei der EM abging, also ich fand schon die Nominierungen der Spieler irgendwie geil, dass man da so ins Boot geholt wurde, dass die überall irgendwie.
Es ging jetzt gar nicht explizit sind. Um die deutsche Mannschaft, sondern allgemein um das Turnier. Ich fand ja die Organisation an sich und die Fans von den einzelnen Leuten fand ich ja schon überragend, muss ich sagen.
Ja, absolut. Also ich glaube, da war Platz 1 und 2, so Schottland und Niederlande. Ich glaube, die Deutschen müssen sich da nicht verstecken, was die Stimmung angeht. Es gab auch immer mal wieder Plakate und Sprechchöre, die mega unschön waren. Ja. Aber im Großen und Ganzen, in so politischen Zeiten, die auch echt viel von Scheiße geprägt sind, in Deutschland und ganz Europa, war das, glaube ich, schon ein Turnier, wo man mit Abstand auch sagen kann, dass es alles gut, positiv, schön gelaufen ist und dass viel, viel mehr positive Schlagzeilen und Ereignisse gab, als jetzt irgendwie so negative, wo man sich vielleicht auch als Anhänger oder Teil einer Nation irgendwie verschämen müsste. Mhm. So würde ich das mal zusammenfassen, vorsichtig.
Es gibt für mich einen Gewinner dieser EM und der heißt nicht Spanien. Was glaubst du, wer ist für mich der Gewinner dieser EM? Ich gebe dir einen Tipp, es ist kein Land.
Okay, ja, ich finde, da gibt es tatsächlich so viele. Also es hätte schon für mich viele Länder gegeben, die irgendwie unfassbar positiv aufgefallen
sind. Der Gewinner dieser EM ist für mich Check24.
Ja, gerade du als Marketing-Rampensau, Junge. Das ist doch genial,
oder? Es ist für mich die genialste Guerilla-Marketing-Strategie, die jemals aufgefahren wurde. Also das ist, und wir haben schon so ein bisschen hier zu Hause die Diskussionen angeregt, sowas wie kann das sein? Also was wir ja glauben, ist ja, einer der größten Hauptsponsoren von der EM war ja Booking.com, was ja der Hauptkonkurrent ist von Check24 quasi. Und dass man dann quasi sagen kann, wie kann man das noch toppen? Und da alles, was Booking.com gemacht hat, ist halt ein bisschen Bandenwerbung. Aber Check24 durch den Deal, den sie dann mit Puma gemacht haben, um diese Trikots zu entwerfen und die ja dann für lau rauszugeben, die waren in jedem Stadion, die sind in jedem Video von diesen Fanzonen gewesen. Die sind einfach überall verbreitet gewesen. Jeder hatte dieses Trikot an. Ich habe selbst auch natürlich eins.
Safe.
Und die waren einfach in aller Munde. Die hast du überall gesehen und das ist halt viel mehr wert als so eine scheiß Bandenwerbung.
Du hast, also man muss ja erstmal sagen, bei Check24, sind ja da nicht nur, also die haben ja vor allem, ich glaube auch wegen Booking dann mit diesem, wenn du beim Tippspiel dann da mitgemacht hast, was auch genial ist, weil über dieses Tippspiel bist du ja auch immer wieder auf die Seite gegangen.
Ja, und du musstest dir die App runterladen. Darauf sind die halt gegangen, dass sie da sagen, als Kennzahlen quasi, nehmen sie App-Downloads. Und ich kann sagen, weil ich ja selber auch beim Tippspiel mitgemacht habe, es haben 6,5 Millionen Leute mitgemacht.
Du bist immer wieder in die App gegangen, du hast getippt, du hast deine Daten natürlich auch dagelassen.
Ja.
Und dieses Trikot, klar, das war dann von Puma produziert, aber das Deutschland-Logo zum Beispiel, habe ich gelesen, ist von der KI entworfen worden, damit das möglichst weit, also es muss doch irgendwie möglichst weit weg sein, dass es keine Streitigkeiten wegen irgendwelcher Markenrechte gibt und so, ne? Das ist so genial. Also der Typ, der da im Marketing saß, oder die Frau, ich gehe mal fest davon aus,
Es ist, sofern ich das gewesen habe, nicht von Check24 selbst gewesen, sondern von Jung von Matt geworfen wurde, die ganze Taktik.
Diese Leute, die da bei Jung von Matt nachts, wie sie halt immer so zugekokst dann da sitzen, da zusammengesessen haben, die haben wahnsinnige Leistungen vollbracht, marketingtechnisch. Und ich glaube, dass so ein Schachzug in der Art und Weise vorher noch nie gelungen ist, überhaupt gar nicht angedacht war, und auch gar nicht mehr so funktionieren wird. Weil klar hat man es irgendwo dann am Ende auch sich so gedacht, aber man hat ja auch gerne mitgemacht irgendwie. Das ist total crazy.
Also, ja, und ich meine, das war ja eine absolute Marktlücke, ein kostenloses Deutschland-Trikot einfach hinzuwerfen, weißt du? Weil diese Trikots, diese Originaltrikots, die kosten halt 100 Euro oder 90 oder 100, irgendwie sowas. Und da kriegst du halt eins für lau.
Naja, das ist ja einfach für alle Beteiligten natürlich super attraktiv gewesen.
Ja. Ne? Also muss ich sagen, von vorne bis hinten eine absolut gelungene Aktion. Haben sie aber auch gesagt, dass das mit Abstand das teuerste Marketingprojekt war, was sie jemals gemacht haben. Gerade auch durch diese ganze Fernsehwerbung, die sie dann geschaltet haben. Durch ja ihr sowieso das Format mit dieser Late-Night-Show, was sie ja haben. Dann,
das nervt mich total, ne?
Ja, gut, aber das ist so dieser Wiedererkennungswert. Vorher hatten sie ja diesen Sitcom-Gedanken.
Das wäre ja noch schlimmer, stimmt.
Ja, genau. Gott. Und das haben sie dann irgendwann über den Haufen geworfen, haben ja jetzt dieses Late-Night-Ding, aber das ist halt was, woran man sich immer wieder erinnert irgendwie, was ja auch, das bleibt im Kopf. Du weißt sofort, Check24, ah ja, das sind die, mit diesen Late-Night-Show-Gedanken da haben. Dann haben sie da Lukas Podolski in den Werbevideos gehabt, was ja auch jetzt nicht sonderlich günstig war, glaube ich. Die haben da schon ordentlich Budget reingeknallt. Die haben, glaube ich, keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, aber was sie gesagt haben, ist, dass sie ursprünglich bei Puma 2 Millionen Trikots bestellt hatten und alles, was so über 1,5 Millionen Beteiligung an Gewinnspiel wäre, wäre für die ein Erfolg gewesen. Und am Ende haben halt 6,5 Millionen Leute mitgemacht, ne? Also am Ende hatten die nicht genug Trikots. Die haben bei 5 Millionen Schluss gemacht.
Das ist so krass, ne? Ich habe gesehen, dass es Trikots gab, die bei eBay einfach oder bei Kleinanzeigen angeboten worden sind. Für, weiß ich nicht, 20 bis 80 Euro oder so. Völlig, also, ja, geisteskrank.
Ja, aber, ja, Check24 für mich der eigentliche Gewinner dieser EM.
Da magst du recht haben. Ich wüsste wirklich gerne, was unterm Strich, und da wird's ja auch sicherlich in den Büros von Jung, von Matt und auch von Check24 Kommunikation geben, um die Kennzahlen. Gibt ja auch Marketing Controlling, denke ich mal, dass man da irgendwie Dinge auch nachverfolgen kann. Bin ich echt gespannt, ob die sagen, unterm Strich Hut ab oder machen wir nicht nochmal.
Also die haben schon gesagt, es war natürlich ein voller Erfolg für die, ne? Ja, ist halt die Frage, wie man jetzt den Erfolg da bemessen soll, weil es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt jeder eine Reise bucht über die da gewonnen haben. Aber ich kann zum Beispiel sagen, unser gemeinsamer Freund Lennart war nach dem ersten Spieltag auf Platz 900 oder so. Stark. Und er hat einen 240 Euro Reisegutschein gewonnen.
Krass. Oh. Und dann muss man überlegen, ich meine, Check24 ist ja viel breiter gefächert noch, ne? Das war ja jetzt wirklich, so wie du sagtest, nur mit diesem Schwerpunkt auf Reisen, um halt zu sagen, guck mal, Booking.
Und Gewinne haben die ausgezahlt bis hin zum Platz 240.000. Allerdings hast du dann irgendwann nur noch 10-Euro-Gutscheine bekommen. Aber selbst das ist dann halt auch so ein Ansatz, wo man, oh, ich habe jetzt 10-Euro-Gutscheine. Vielleicht haben sie dadurch dann auch irgendwelche Geldeinnahmen generiert. Habe ich keine Statistiken sogar, aber trotzdem, ne? Also.
Da gehst du mit 10-Euro-Gutscheinen, gehst du anders in die Urlaubsplanung rein.
Ja. So. Ich habe hier noch eine ganze Menge Themen drauf. Bist du im Olympia-Fieber momentan?
Nee, ich habe gestern die Frauennationalmannschaft gesehen gegen die USA.
Ja, ich auch. Ich habe zur Halbzeit ausgemacht.
Ja, da habe ich das Fieber dann noch ganz schnell wieder verloren erstmal.
Ich muss sagen, das Volleyballspiel Deutschland gegen Japan, das war eins der krassesten sportlichen Ereignisse, die ich jemals gesehen habe. Und das war nur ein Vorrundenspiel. Ich habe da Sachen gesehen, die Leute haben da Aufschläge gemacht, wo du dir denkst, heilige Scheiße, ich wäre tot. Da muss ich an unser Volleyballspiel von damals in der 9. Klasse denken, wo wir noch im Nordseegymnasium St. Peter und unter unserer Sportlehrerin Frau Wendt waren, wie wir da Volleyball gespielt haben. Und dann denke ich mir, ja, kann ich nicht.
Auch das wäre jetzt wieder so ein Thema. David gegen Goliath. Die deutsche Herren-Nationalmannschaft rückt an beim Sport- und Spieltag des Nordseegymnasiums St. Peter Ording und schraubt die 7., 8. Klasse mal richtig schön gegen die Wand.
Ja.
Das wäre halt, aber auch ohne Gnade. Dann ziehen die auch voll durch. Ja.
Aber für mich das eigentliche Highlight von Olympia war die Eröffnungsshow. Die war, wenn man vorher die Eröffnungsshow von der EM 2024 gesehen hat und man sich denkt, warum macht man überhaupt noch Eröffnungsshows? Da hat Paris einem gezeigt, wie man es richtig macht. Meine Fresse, war das heftig.
Das war aber auch das erste Mal, glaube ich, dass so eine Eröffnungsfeier nicht
im Stadion stattgefunden hat. Stattdessen haben sie quasi fast die ganze Stadt irgendwie angezündet und haben da Pyrotechnik und
Notre-Dame gerade wieder kernsaniert, steht irgendeiner vom Olympischen Komitee und sagt, die zünden.
Nein, also wirklich von Pyro-Shows über Lasershows am Eiffelturm. Dann ist die französische Metalband Gojira da aufgetreten. Oder Gojira, sorry. Dann haben die da...
Sind die bekannt?
Ja, tatsächlich. Ja. Ja.
Weiß ich
nicht. Nee, also einen von meinen Lieblings-Metal-Songs haben die tatsächlich gemacht. Stranded.
Also da bist du musikalisch definitiv bewanderter, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung.
Genau. Aber also die ging ja auch knapp 4 Stunden, diese Eröffnungsfeier. Und wir beide haben die 4 Stunden komplett durchgeguckt. Weil du immer wissen wolltest, wie es jetzt weitergeht. Was kommt als nächstes? Und dann haben sie halt dieses Finale gehabt mit Celine Dion, die dann auf dem Eiffelturm, also nicht so, also, ja, am Eiffelturm stand im Endeffekt und da gesungen hat.
Aber stand sie jetzt?
Also nicht ganz
auf
ganz,
der Plattform des Eiffelturms?
Nein, nicht ganz oben im Eiffelturm, aber auf einem Podest am Eiffelturm quasi.
Aber sie hat, also jetzt für mich zur, damit das wirklich klar wird, sie hat faktisch den Eiffelturm nicht betreten.
Da bin ich jetzt überfragt.
Okay, weil das
ist mir eigentlich. Aber auch, es war eine,
also ist jetzt nicht so wichtig,
eine sehr beeindruckende Kulisse. Zinedine Zidane hat eine große Rolle gespielt als Teil Fackelträger und verschiedene Legenden haben da die Fackel immer so weitergereicht und es war von vorne bis hinten einfach sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, krass. Ich habe immer noch eine ganze Menge Themen. Ich wollte noch ein bisschen über zweite Bundesliga mit dir sprechen.
Das wird echt voll die Fußballfolge.
Ja, deswegen machen wir das nächstes Mal. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen Revue passieren lassen, wie die letzte Saison für uns beide war, weil die...
Ja, lass uns das unbedingt machen.
Die letzte Saison war für uns beide richtig beschissen, glaube ich.
Nee, lass uns das unbedingt machen.
Für dich, weil ihr gegen den Abstieg gespielt habt und für mich, weil wir gegen den Aufstieg gespielt haben.
Ja, boah, hör auf, ey.
Gut.
Ich bin immer noch... Wir können das gerne noch mal so in so einer... vielleicht machen wir einfach mal eine Fanfolge, wie das ist, als HSV beziehungsweise Schalke-Fan wirklich durch so eine Saison zu gehen.
Ja. Eins kann man ja zum HSV jetzt sagen, wir sind jetzt der Dido der zweiten Bundesliga. Ja.
Unfassbar.
Wir gehen in die 7. Zweitligasaison.
Und mit einem guten Gefühl oder?
Ja, ich muss mir das angucken, ich weiß nicht. Also ich bin ja von den Neuzugängen vom HSV. Gut, wir haben jetzt den besten Stürmer der Welt bei uns in einem Kader mit Davy Selke.
Ja, stimmt natürlich.
Ich habe letztens so ein Splash-Bruder-Video gesehen, wo, das ist so geil, wo er dann so die Konferenz nachgemacht hat und dann spielt, da hat er noch bei Hertha gespielt und dann spielt Hertha gegen Frankfurt, glaube ich. Und er sagt so, ja, wir haben jetzt hier gerade gewechselt, es sind reingekommen unter anderem Kevin Prince Boateng und dann schießt Davy Selke gerade ein Tor. Der sagt, oh Davy, juckt nicht, wer noch eingewechselt wurde. Davy ist da.
Das ist aber, hat der vorher schon mal zweite Liga gespielt?
Ja, ich glaube nicht. Hat er bei Leipzig. Er hat damals zusammen mit Yusuf Paulsen Leipzig in die erste Liga geschossen.
Stimmt. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, man hat es ja auch bei Terodde zum Beispiel gesehen, es gibt Stürmer, die einfach aufgrund der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, einfach vielleicht die erste Liga nicht so packen. Und ich meine, Selke ist jetzt auch, liegt natürlich nicht an ihm, aber das macht so ein bisschen auch die Tragik seiner Person deutlich. Der ist die letzten zwei Jahre abgestiegen. Und der hat ja auch letztes Jahr viel Verletzungspech beim ersten FC Köln. Das ist aber auch irgendwie einer, wo ich mir so denke, der hat auch bei Hertha mal, das stand es 0-4, glaube ich, dann macht er das 1-4.
Das war exakt das Spiel, was ich gerade meinte.
Ja, und weißt du, der rennt da in die Kurve und jubelt und denkst dir so,
ja.
Also ich glaube echt, das ist ein interessanter Typ und ich glaube, der Baumgart scheint ja auch extrem viel von ihm zu halten, wenn er jetzt ihn auch wieder quasi von Köln zeitversetzt jetzt mitnimmt zum HSV und dem tun ja auch die Flankenbälle gut, mit denen der Baumgart gerne spielt. Ich bin total gespannt. Wenn ich die jetzt festnageln müsste, Jani, was würdest du sagen? Also wirklich jetzt Antwort oder Conor McGregor im Ring? Wo glaubst du, landet der HSV in dieser Saison?
Also ich hoffe ja auf einen direkten Aufstiegsplatz, das ist klar. Weißt du, was ich im Gefühl habe? Und ich weiß nicht, ob ich es geil oder scheiße finde, dass wir in der kommenden Saison auf Platz 3 landen und in der Relegation gegen Pauli spielen.
Boah, das ist natürlich ein Spiel, das ist wie gemalt eigentlich, ne?
Für eine Relegation. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Dass es im Stadion kein Alkohol geben wird. Es gab ja noch das, nie ein größeres Hochrisikospiel, glaube ich.
Ja, wenn das in der Relegation ist, dann klar, also du hast ja durchaus geile und interessante Derbys in Deutschland, aber wenn es dann um sowas geht, das sticht natürlich jedes andere Derby auch nochmal nur anhand der Bedeutung aus. Wobei auch da, es gab in der ersten, also jetzt in der ersten Zweitligasaison vor 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren, genau, vor 3 Jahren jetzt, meine Güte, vor 3 Jahren, ein Hochrisikospiel beim FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Da hatten wir auch Tickets für. Und da gab es natürlich auch kein Alkoholverbot. Und es gab kein Spiel, bei dem ich so besoffen war, wie bei diesem Spiel, wo es Alkoholverbot gab. Weil du einfach, das stand auf dem Plakat der Ultras, geil, richtig geil vorgesoffen. Danke Polizei Gelsenkirchen. Und so wird es halt auch bei HSV gegen Pauli sein. Die Leute gehen nicht nüchtern ins Stadion. Ja.
Jedenfalls kann man sagen, die zweite Bundesliga ist die neue erste Bundesliga, oder?
Klar, du hast jetzt letztes Jahr gesehen, teilweise höhere Zuschauerschnitte als in der ersten
Liga. Das liegt aber auch daran, dass du ein Heidenheim in der Liga hast, die halt nur 10.000 Plätze haben.
Ja, aber das macht auch die Bedeutung der Mannschaften deutlich, ne? Schalke ist die Zweitligamannschaft mit dem höchsten Zuschauerschnitt einer Fußballsaison weltweit. Guinness Buch der Rekorde mit den 60.000. Ja, und das macht so, wenn du dir anguckst, was da für Mannschaften sind, Lautern, HSV, Hertha BSC durchaus auch als Traditionsverein, auch wenn ich die immer nicht so richtig ernst nehmen mag. Ja, Schalke 04 natürlich. Geile Mannschaften einfach auch wie Magdeburg, Eintracht Braunschweig, irgendwie so ein Zweitliga-Primus auch.
Elversberg.
Hannover 96. Ja, Elversberg, genau. Also, Hammer, geile Truppen. Karlsruhe SC. Ja, da schwingt doch richtig auch so Fußballbegeisterung mit.
Ja, aber ich habe mir jetzt tatsächlich eine Sache so ein bisschen ausgeguckt, was ich machen möchte, um auch die erste Liga ein bisschen spannender zu machen. Und zwar gibt's ja einfach keinen Verein, den ich wirklich richtig die Daumen drücke jetzt in der ersten Liga. Es gibt wirklich keinen Verein, den ich da irgendwie... Also klar habe ich in der letzten Saison gesagt, ich würde es geil finden, wenn Leverkusen Meister wird und mal nicht die Bayern. Mhm. Gut, das hatten wir jetzt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht und jetzt habe ich gesagt, ich werde einfach Kiel-Fan. Ich werde Fan von Holstein
Kiel. Jetzt haben wir das Ziel erreicht.
Ich werde Kiel-Fan und ne, ich bin weiterhin HSV-Fan und so, aber ich werde in der ersten Bundesliga den Holstein-Kiel genauso verfolgen, wie ich es den HSV tue. Mit der gleichen Inbrunst, mit dem gleichen Willen und nachdem ich die Transferpolitik von Kiel gesehen habe, habe ich gesagt, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Kiel-Fan zu sein.
Da können wir können ja einfach mal auch da so als kleine Vorschau für die nächsten Monate machen wir einfach mal eine Rubrik auf Jannis Störche.
Ja, finde ich gut.
Und dann musst du einfach jetzt immer so komplett aus der kalten Hose heraus so ein bisschen berichten.
So, wir legen so einen Schalter um und ich dann komplett, das kann doch nicht sein, wie die schon wieder gespielt haben, die können das doch nicht ernst meinen.
Wie du als jahrelanger Begleiter, ja, aus der Regionalliga jetzt in die Bundesliga diesen Verein, und da möchte ich nicht untertreiben, mit hochgezogen hast. Da habe ich einfach Bock. Einfach mal so ein bisschen auch deine fußballfachmännischen Analysen der Störche in der ersten Bundesliga.
Fiete Arp, die alte Fischfresse. Was hat die da schon wieder rumgeguckt?
Habe ich Bock drauf.
Ja. Machen wir. Schön. Genau, das wär's zum Thema Sport. Ich wollte gerne noch über das Thema Reisen sprechen, allerdings können wir das auch auf nächstes Mal schieben. Allerdings gibt's ein Thema, über was ich noch mit dir sprechen möchte, und das muss ich in dieser Folge
machen. Ich möchte jetzt schon mal als kleines Zwischenfazit, möchte ich schon mal melden, dass ich das äußerst doll genieße, dass wir wieder miteinander aufnehmen, dass wir wieder miteinander quatschen, Und das macht mir jetzt schon sehr viel Spaß und ich bin völlig euphorisiert.
Sehr schön. Vielleicht kriegen wir es
dann wie auf Ecstasy gerade.
Dass wir zweimal im Jahr so eine Folge veröffentlichen können.
Nee, ich bin wirklich wie, ich merke richtig, wie das Adrenalin kickt.
Sehr schön. Zwei Themen hätte ich noch. Einmal müssen wir natürlich noch, ich will mit dir einmal über das Thema Gaming sprechen.
Oha.
Und Musik. Musik haben wir noch gar nicht bis jetzt gehabt. Können wir vorstellen, dass wir da noch eine halbe Stunde mit filmen können. Gaming. Ich versuche es irgendwie kurz zu halten. Und zwar bist du ja auch unter die Gamer gegangen, ne? Du bist ja jetzt stolzer Besitzer einer PlayStation 5.
Ja. Und ich finde auch, unter die Gamer gegangen ist genau der richtige Satz dafür. Absolut.
Das heißt, du hast es, seitdem du die bekommen hast, dreimal angeworfen und dann...
Ja, selten tatsächlich. Also wenn, dann mache ich das mit voller Inbrunst. Aber das ist schon, also wir haben ja auch eine Nintendo Switch hier zum Beispiel stehen. Das ist was für die Wintermonate, okay, möchte ich sagen. Also ich habe jetzt echt gemerkt, vom Frühjahr an, wenn man auch merkt, da gibt es so ein paar Sachen, die man sehen möchte, ein paar Events, Veranstaltungen, was auch immer, dass es extrem dünn wird mit der Zeit dafür. Ich weiß aber auch, dass wenn die Tage wieder kürzer werden und der nächste, das heißt ja nicht mehr FIFA, das heißt jetzt
EAFC,
ne? Ja. Dass da auch wieder die Konsole etwas mehr glühen wird.
Okay.
Also was das Thema Gaming angeht,
man kann dich schon als Pro bezeichnen. Ja, sehr schön.
Ich werde ja auch bald bei Twitch streamen,
glaube ich. Na, das richtige Mikrofon hast du dafür jetzt.
Wirklich, ja.
Aber du kennst doch sicherlich, also du kennst die gängigen Konsolen, die auf dem Markt sind, und du weißt, dass es immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Xbox und PlayStation gab, ne? Dass es da so eine gewisse Konkurrenz einfach gibt. Was, glaube ich, auf dem Höhepunkt angelangt ist, als die PS4 und die Xbox One aufgetaucht, auf den Markt gekommen sind gleichzeitig und es da wirklich dieses Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Microsoft und damit die Xbox aufgegeben hat, gegen die PlayStation anzukommen. Sie fahren den Vertrieb in Europa, Afrika und Asien signifikant nach unten. Also die Produktion der Konsolen und so, dass sie sich wirklich nur noch auf den amerikanischen Markt so richtig konzentrieren und quasi das Duell aufgegeben haben.
Krass.
Und dann haben sie halt jetzt meiner Meinung nach einen großen Fehler begangen. Wusstest du, dass du keine Xbox mehr brauchst, um Xbox spielen zu können?
Was ist das denn?
Ist nee, kein Scheiß, es gibt eine Xbox-App für den Fire TV-Stick. Du kannst, wenn du einen Amazon Fire TV-Stick hast, 4K oder besser, dir die Xbox-App runterladen. Und sobald du, und du brauchst natürlich einen Controller, klar. Und du brauchst das Ultimate-Abo von Xbox. Aber sonst brauchst du, aber dann kannst du per, wie heißt das, Cloud Gaming, du brauchst dir die Spiele nicht mal runterzuladen. Du musst es dir natürlich kaufen, das Spiel, in deinen Account. Aber du brauchst keine Konsole mehr, um Xbox zu spielen.
Und du zockst dann aber mit einem ganz normalen Xbox-Controller? Ja. Wie passiert sowas?
Naja, die Xbox-Controller haben ja Bluetooth und du kannst das mit...
Ja, nee, ich meine, wie passiert das, dass du das machen kannst über diese App?
Keine Ahnung, ich kann dir das Marketing dahinter nicht erklären, warum zur Hölle die es so machen, dass man ihre eigene Konsole nicht mehr braucht, um ihre Spiele zu spielen. Das kommt nicht in meinen Kopf rein. Aber theoretisch kannst auch du, wenn du dir einen Xbox-Controller holst, mit deinem Fire TV-Sticks Xbox-Spiele spielen.
Das verstehe ich auch nicht. Ja gut, du verdienst vielleicht noch was über die Spiele so, ne? Ja,
du musst halt ein monatliches Abo abschließen. Das gibt's halt noch dazu.
Ja, okay.
Allerdings hast du da auch einen Spielekatalog mit über 200 Spielen, die du halt sofort spielen kannst. Darunter halt Hochkaräter wie zum Beispiel FC24. Krass. Wo ich mir denk so, warum?
Das ist schon richtiger, es geht ja nicht nur in die Gaming-Ecke, sondern das ist ja schon ein kleiner Lifehack.
Ja.
Für alle Leute, die sagen, ich kann mit dem Xbox-Controller umgehen.
Ich finde es sehr gut, dass du das Thema Lifehack gerade ansprichst, weil ich jetzt noch einen weiteren Lifehack für dich habe. Und zwar gibt es...
Hör auf, ey!
Und zwar gibt es einen signifikanten Unterschied und einen signifikanten Vorteil von der Xbox gegenüber der Switch und der PlayStation. Und zwar...
Du brauchst keine Konsole mehr.
Okay, noch einen. Und der nennt sich türkischer Store.
Erzähl mir mehr über den türkischen Store. Heißt der wirklich türkischer Store?
Also ich meine den Xbox Store der Türkei. Also du gehst auf den Xbox Store und wechselst das Land auf Türkei. Das ja. meine ich mit türkischer Store.
Weil?
Die sind nämlich, du kannst ein bisschen was sparen bei den Spielen. Sind ein bisschen günstiger. Und das geht nicht bei der PlayStation und das geht auch nicht bei der Nintendo Switch. Glaub mir, ich hab's ausprobiert.
Und das Spiel lädst du aber dann so runter wie in jedes andere Spiel, wo du dann halt auch
Ich will mal kurz veranschaulichen, was ich damit meine. Und zwar gibt es so eine Internetseite, die heißt Metacritic. Und auf Metacritic können die Leute Spiele bewerten. Quasi. Also wirklich, da sind sowohl Kritiker, die Spiele bewerten, als auch einfach normale Leute, die sich die Spiele gekauft haben. Und dann errechnet sich ein Metacritic-Score. Und ich habe hier die drei Xbox-Spiele mit dem höchsten Metacritic-Score. Das sind einmal Baldur's Gate 3, dann ist es Elden Ring und Persona 5 Royal. Die ersten beiden Spiele habe ich gespielt, das wird er nicht. Baldur's Gate 3 hat einen aktuellen Wert im deutschen Xbox Store von 69,99. Mhm. Elden Ring 41,99 und Persona 5 hat 59,99. Das macht Gesamtkosten für diese drei Spiele von 171,97.
Ja.
Das wären im türkischen Store kosten die drei Spiele zusammen 2768,30 Lire.
Ja.
Das sind umgerechnet 77,35. Das wäre eine Einsparung von 55%. Da denkt man sich schon, das ist echt cool, ne? Das ist krass. Wenn du jetzt nicht die Creme de la Creme haben willst, nicht jetzt die aktuellsten Spiele, weil die sind ja wirklich dieses oder letztes Jahr rausgekommen, diese Spiele, sondern ein paar ältere, aber trotzdem geile Spiele, habe ich hier mal 6 Spiele rausgesucht. Und das sind Fallout 4 in der Game of the Year Edition. Dann ist es Dragon Quest 11. Dann ist es GTA 4 und 5. Und Red Dead Redemption 1 und 2. Ne? Müsstest du die meisten davon kennen?
Ja, safe.
Im deutschen Store würden alle Spiele zusammen 134,73 € kosten. Das teuerste ist tatsächlich davon Red Dead Redemption 1 mit 29,99, warum auch immer.
Ich will seine Gründe haben.
Im türkischen Store, alle zusammen, sind wir bei 581,07 €. Das wären umgerechnet 16,23 €.
Alter, aber du hast auch keine Nachteile dadurch, wenn du die
hast du nicht.
Über diesen Store
Nein, hast du nicht. Es ist sehr umständlich, die Dinge tatsächlich zu kaufen. Ich habe aber einen Weg gefunden, wie man das macht, ohne dass man irgendwie jetzt ein VPN-Abo machen muss, also quasi um von deiner IP-Adresse dein Land zu ändern. Da muss man meistens Abos für ab. Ich habe da was gefunden, was völlig kostenlos ist. Es ist nur ein bisschen umständlich.
Kein türkisches Bankkonto?
Nee, du brauchst auch kein türkisches Xbox-Konto. Du kannst das mit deinem ganz normalen Konto machen. Wie das geht, würde ich aber erst in der nächsten Folge nennen.
Scam.
Um jetzt so einen kleinen Cliffhanger zu machen.
Dahin. Stark, ja.
Und zwar würde ich gerne mal hören, ob es die Leute überhaupt interessiert, was ich hier erzähle. Ne? Also ihr könnt uns einmal über Insta Kommentare schreiben oder Nachrichten schicken, ob ihr das hören wollt. Wenn ja, dann mache ich das in der nächsten Folge und wenn nicht, dann halte ich halt die Fresse dazu. Dann werdet ihr das halt nie rausfinden.
Ich hab dazu, wo du gerade sagst, wen das so interessieren würde, hast du noch mal zufällig nur eine geringe Ahnung nur, wie viele Leute unsere allererste Folge von Bruder Warum gehört haben?
Das waren um die...
Oder hast du noch irgendwie eine Zahl im
Kopf von früher? Um die 530, 540 Leute. Okay. Wieso?
Das
verrätst du in der nächsten Folge.
Das verrate ich in der nächsten Folge.
Ja, genau. Das war der kleine Exkurs zum Thema Gaming. Aber war für dich als Nicht-Gamer doch durchaus interessant auch, oder?
Absolut. Also ich werde vermutlich, weil ich die PlayStation hier stehen habe, keine Xbox zocken, auch nicht über diesen Fire TV-Stick. Aber wenn sich das doch mal so ergeben sollte, dann greife ich auf deinen Tipp zurück, den du mir hoffentlich auch dann verraten wirst.
Ja, dafür musst du aber in die Kommentare schreiben oder uns oder an Bruder Warum.
Ich muss doch die scheiß Folge erstmal.
Ach ja. Ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen über Musik sprechen.
Ja, sehr gerne.
Also vor allen Dingen müssen wir ein bisschen unsere musikalische Ergüsse-Playlist erstmal wieder aktivieren und dann mit neuen Ergüssen füllen.
Ja, da müssen wir jetzt echt gucken, dass wir die im Laufe der Jahre dort mittlerweile verstaubten Tonträger nicht, dass sich das nicht wiederholt, ey. Weil man hat ja doch immer mal wieder einen Song, der einen auch durchaus länger begleitet.
Ja, das kann sein, aber wenn, dann werde ich ja im Hinzufügen in die Playlist darauf aufmerksam gemacht, dass es den schon gibt.
Ja.
Ja. Aber in den letzten 2 Jahren ist natürlich eine ganze Menge passiert. Um das Ganze musikalisch aufzuarbeiten, habe ich erstmal für den Anfang 8 Songs mitgebracht.
Die du jetzt alle einzeln bitte auch vorträgst.
Von dem ich jeden einzelnen jetzt vortragen möchte mit einer persönlichen Anekdote. Nein, das möchte ich nicht. Nur ist es natürlich so, wenn wir jetzt im Jahr 2024 sagen, ich möchte den und den Song aus dem Jahr 2022 hinzufügen, muss man sich erstmal in Erinnerung rufen, was überhaupt da war. Und was guckt man sich natürlich an, wenn man sagt, welche Songs waren 2022? Die Spotify-Playlist, deine Top-Songs 2022.
Ja, deinen persönlichen Jahresrückblick, ne?
Ja, genau. Also nicht den Jahresrückblick, sondern es gibt ja eine ganze Playlist mit irgendwie 100 Songs, die du halt am meisten gehört hast von Spotify.
Ja.
Ja. Da war bei mir aber nur Songs drin aus den 90ern oder älter. Was für mich heißt, dass der Rest des Jahres einfach richtig scheiße war von 2022. Ja. Deswegen habe ich mich dazu entschieden,
Ich hätte tatsächlich aus 2022 genau ein Album, wo ich glaube, dass du das nicht, also was einfach Zufall ist, dass es nicht in deine Top 100 gelandet ist, Tracks davon. Weil da hat Alligator doch tatsächlich ein Album rausgebracht. Oder bist du etwa dem Album gegenüber eher kritisch?
Das war aber nicht gesehen. Das Metal-Album, das war letztes Jahr. Nee.
Ja. Da war nämlich meine Eins aus dem Jahr 2022 sogar drauf, nämlich Nachbeben.
Okay.
Nur 90er und 80er.
Ist das jetzt das erste Lied für die Playlist, Nachbeben?
Ja, einfach alles, was wir jetzt erwähnen, kommt in die Playlist.
Alles klar. Genau, aber ich wollte diesen Slot gerne dafür nutzen, um ein Genre ein bisschen auf unsere Playlist zu packen, welches sehr, sehr untervertreten ist.
Ja.
Und das ist Oldschool Hip-Hop.
Oh, geil. Ja, finde ich gut.
Und deswegen ist meine erste Nomination für die Playlist das Lied X von Exhibit.
Schier. War das auch deine Eins aus dem Jahr?
Nein, das war My Destiny von Lionel Richie.
Okay, ja, cool. Ist auch schön.
Möchtest du den Gegenpart oder soll ich einfach weitermachen?
Nö, mach einfach weiter. Ich unterbreche dich dann zu völlig ungeeigneten Zeiten und ruf einfach irgendwelche anderen Songs rein, die ich auf die Liste...
Ein weiterer Song, den ich gerne auf die Liste packen möchte, ist der mich sehr an meinen Junggesellenabschied erinnert. Das wunderschöne Wochenende in Dänemark, was du für uns organisiert hast. Der liebe Sören, eigentlich so gut wie alle 20 Minuten ein Lied auf die in Spotify Warteschlange gepackt hat. Und das ist das Lied Danke von Menas Moos. Es gibt kein Lied, was mich mehr an meinen Junggesellenabschied erinnert als das. Und ich finde auch das Thema des Songs, das passt da extrem, sehr, extrem gut dazu.
Geil. Boah, das ist so, ich meine, das ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her, aber was es da alles für Songs gab, die auch durchaus bei mir rauf und runter gelaufen sind. Ja, schön, krass. Also ja, auch Danke habe ich sehr, sehr oft gehört. Auch durchaus Dank Sir.
Ja, ja. Dann, um so ein bisschen die Hardrock-Metal-Schiene noch ein bisschen oben zu halten, ein Lied von einer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich als Metal-Band durchgeht, aber die Band heißt Beyond the Black mit einer sehr starken weiblichen Frontstimme. Das Lied heißt Winter is Coming. Ich habe keine nähere Geschichte dazu. Ich habe es einfach zwischendurch mal bei, ich glaube, Rockantenne Hamburg gehört und fand das super. Und dann habe ich es rauf und runter gehört, um noch mal ein bisschen in die Hip-Hop-Schiene einzudringen. Du bist ja kein TikTok-User, ne?
Nee, das ist richtig. Ich habe mich bis jetzt erfolgreich dagegen gewehrt.
Ja, aber es gibt tatsächlich einen, Rapper, kann man sagen, der während der Corona-Zeit, man muss weiter hinten anfangen, er war Schauspieler. Und er hat während der Corona-Zeit einfach keine richtigen Rollen mehr bekommen. Und auch vorher war er vor allen Dingen nur so Nebendarsteller, sage ich jetzt mal. Und der ist einfach so hochskaliert durch TikTok mit seinem Content, was er gemacht hat, weil er sehr hochwertigen Promo-Content für seine Lieder gemacht hat. Und vor allen Dingen, weil er ein, ja, so eine Art Serie hatte, die er rausgebracht hat, wo er einen Globus genommen hat, den gedreht hat und dann irgendwo hingetippt hat und dann hat er sich dann ist er auf einem Land gelandet mit dem Finger und hat sich jemanden aus diesem Land gesucht, mit dem er einen Song zusammen produziert. Hast du davon schon was gehört?
Noch nie. Ich fühle mich gerade wie als wäre ich aus der Steinzeit hierher teleportiert.
Diese Serie heißt Spin the Globe und der dazugehörige Künstler heißt Connor Price. Und ich würde gerne einmal das Lied Trendsetter auf die Liste packen von Connor Price, was er zusammen mit einer Rapperin aus Kanada gemacht hat. Er hat unter anderem aber auch einen Song mit jemandem aus Deutschland gemacht. Weil er ist einmal mit dem Finger auf Deutschland gekommen.
Ja. Das war Helene Fischer.
Es war nicht Helene Fischer, weil er nimmt nur Leute, die eigentlich noch nicht so richtig bekannt sind. Ah, okay. Deswegen hat er Sido genommen. Nein, es war nicht Sido. Nein, es war ein Spaß. Nee, der deutsche Rapper heißt Sensory. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, sicher. Ja, kenne ich. Ja. Durchaus kontroverser Typ. Polarisiert, möchte man sagen. Ja,
genau, mit dem hat er einen Song gemacht, der heißt Drop. Können wir auch auf
die Liste packen. Das ist ja witzig. Ja. Witzig, ja, voll geil. Hör ich gerne mal rein, habe ich noch nie was von gehört.
Mach das, der hat eine coole Stimme.
Guten Flow. Also, ich muss sagen, aus 2022...
Ich bin auch jetzt bei 23 schon, ne? Also.
Ja, genau, deswegen, ich wollte gerade so rekapitulieren, aus 22 habe ich tatsächlich gar nichts mehr so präsent. Letztes Jahr, und ich glaube, das war letztes Jahr, wahrscheinlich war es sogar 22 und ich mache mich gerade richtig zum Horst hier, hat eine Band ein Album rausgebracht, ein neues Album, Feine Sahne Fischfilet, die ich so vorher nur teilweise gehört habe, wo ich ein paar Songs von ihnen kannte und eigentlich auch immer ganz cool fand, aber mir immer so der komplette Zugang gefehlt hat. Ich war mittlerweile auf 2 Konzerten von denen. Mhm. Gehe jetzt mit einem Kumpel im September auf das Wasted in Yarm Festival, was die ja in Mecklenburg-Vorpommern selbst organisieren.
Wie bist du denn da an Tickets gekommen?
Relativ früh bestellt. Also es war jetzt nicht so, dass die dann von ein paar Stunden weg waren, aber...
Ich dachte, man muss sich dafür bewerben für diese Tickets.
Nee, das war jetzt zumindest dieses Jahr nicht der Fall. Wir haben zwar kein Camping-Ticket mehr bekommen und müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir das gedeichselt zu kriegen. Also ein kleines Wohnmobilchen. Aber das war für mich halt das gesamte Album des Jahres. Ich sage jetzt mal einfach 23, weil ich glaube, das ist 23 rausgekommen. Wirklich alles irgendwie geil. Da muss ich jetzt nochmal im Laufe meines Monologs hier überlegen, welches Lied ich da drauf pack. Aber da finde ich halt bei Feine Sahne extrem interessant, dass mich auch so ein bisschen ich habe ja immer viel Hip-Hop gehört. So, und ich war irgendwann so ein bisschen müde davon. Ich fand es ein bisschen langweilig mit der Zeit irgendwann. Und dann habe ich auch angefangen, durchaus auch durch deine Präsenz, durch deine musikalische Präsenz, auch mal ein bisschen was wenigstens mit Gitarre zu hören. Ne, und ich glaube, so die Anfänge waren vielleicht dann wirklich so auch Swiss und die anderen, die auch immer noch eine meiner Lieblingsbands sind, die ich jetzt am letzten Freitag beim Juicy Beats in Dortmund nochmal gesehen habe live, die einfach immer noch einfach geil sind. Ich mag das neue Zeug von denen nicht so, aber ja, einfach mega geil. Und dann orientiert man sich halt auch mal so ein bisschen in diese musikalische Richtung. Ich nenne es jetzt mal Pop-Punk, wenn du damit einverstanden bist.
Okay. Ich finde Swiss und die anderen kann man schon als Punk bezeichnen, finde ich.
Ja. Und Feine Sahne
auch.
Auch so in die Richtung. Ja, okay.
Man könnte auch linksgrün versiffte Musik sagen, aber.
Ja, natürlich. Linksextremisten sind das. Ja, und wie gesagt, ich höre mittlerweile, ich finde es auch cool, dass zum Beispiel so ein Alligator ähnlich Verdruss zeigt über die ganze Lage, weil der macht ja auch mittlerweile die Musik, die er, glaube ich, auch gerne hört, meines Wissens nach.
Kommt nicht bei allen gut an.
Nö, aber auch da, auch der war witzigerweise, sowohl auf dem Deichbrand, wo wir jetzt waren, als auch auf dem Juicy Beats und beide Live-Shows sind einfach, der Typ ist halt überragend. Ne? Du hast ihn ja auch schon zigmal live gesehen. Also was der für eine Show, für eine Energie... Der weiß ganz genau, nach welchem Satz sein Publikum wie reagiert. Der ist musikalisch immer noch super vielfältig. Klar, der hat viel Neues gespielt, aber auch, klar, Musik ist keine Lösung, auf einmal mit der Akustikgitarre rausgehauen. Nee, aber ja, gerade auch dieses Album von Feine Sahne hat mich so ein bisschen mehr auch dazu gebracht, fast kaum noch Hip-Hop zu hören. Oder wenn, dann Hip-Hop, der auch irgendwie neu ist. Ne? Und einfach jetzt mal dafür, für dieses Album stellvertretend, mein Lieblingslied, glaube ich, von diesem Album. Und das ist Diese eine Liebe.
Schöne Story.
Danke. Oh.
Hast du dieses Jahr den ESC verfolgt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das, ich kenne Europapa. Ja,
das wäre mein Lied, was ich jetzt aufpacken wollte.
Der hätte das auch gewonnen, wenn er nicht suspendiert worden wäre. Das wissen die auch alle. Ja. Der hat nie was gemacht.
Ja, ich verfolge ja den ESC seit 2005 jedes Jahr. Es ist so ein kleines Ritual. Und das, was um Jost Kleiner passiert ist, das ist ja eine absolute Schweinerei. Das ist ja wieder irgendwie ein politisches Komplott, was da gegen den geschmiedet wurde.
Schweine.
Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der, ich weiß nicht, ob er es gewonnen hätte, also zumindest.
100 Pro.
Ich war, also
nach der Berichterstattung.
Ja, nach der Berichterstattung, genau. Hätten sie eben quasi, wäre er freigesprochen worden quasi, sage ich jetzt mal, wo sie gesagt haben, wir belassen dich jetzt erstmal raus, aber dann, du darfst dann doch auftreten. 100%ig hätte er es gewonnen. Vorher weiß ich nicht. Weil die Konkurrenz war schon ziemlich stark, insbesondere aus Kroatien. Und wer hat es eigentlich gewonnen, das Ding? Ach ja, Schweiz. Die Schweiz war auch sehr, sehr stark. Genau, aber Europapa von Jost Klein würde ich gerne einmal nochmal auf die Liste packen. Und um jetzt nochmal die Überleitung zu finden zu aktuellen Albenveröffentlichungen. Ich sag bewusst Alben, weil ich jetzt von einer Band, die wir beide sehr feiern und auch schon auf etlichen Konzerten waren von dieser Band, zwei Songs auf die Liste packen möchte. Und zwar geht's natürlich um KIZ. Die gleichzeitig zwei Alben rausgebracht haben. Das kann auch nur KIZ. Einmal das Album.
Aber das haben die, glaube ich, auch öfter schon gemacht, oder? Also immer so ein Album und dann das Album zum Album, wo dann meistens aber auch nur Schrottmusik drauf war. Das haben sie, glaube ich, öfter
aber gemacht. Aber diesmal ist es nicht nur Schrottmusik, muss ich sagen.
Nee, diesmal ist es wirklich
also geil. Also die beiden Alben, einmal Görlitzer Park, wo wirklich einmal so ein bisschen tiefgründigere Töne auch angesprochen werden, finde ich ganz, ganz stark, was sie da teilweise draufgebracht haben. Und dann nochmal das komplette Gegenteil davon. Es heißt, und der Anschlag auf die U8. Auf beiden Alben sind sehr große Highlights. Ich mag natürlich nicht alle Lieder, wer mag das schon, aber ich würde von beiden Alben jeweils ein Lied auch auf die Liste packen. Einmal von dem Album Görlitzer Park, das Lied Frieden, was ich textlich seit Hurra, die Welt geht unter für das absolute Meisterwerk halte von KIZ. Mhm. Sehr ikonisch der Spruch von Maxim, echte Männer fahren mit dem Panzer ein paar Donuts. Und von dem Album und der Anschlag auf die U8, das Lied Familienfeier, was einfach nur überragend ist.
Das ist einfach lustig, ja. Ja, ist wahrscheinlich auch mit das Lustigste von dem. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe auch viel so mit Punk mich auseinandergesetzt, aber viel, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und es gibt ja auch einfach Bands, zum Beispiel die Broilers, die es einfach schon seit 200 Jahren gibt. Und für mich sind aber auch ganz viele Lieder, die halt schon älter sind und wo jetzt auch Leute, die das hören, sagen so, jo, alles klar, ist ein alter Schuh, waren für mich ja auf einmal komplettes Neuland. Ich konnte mich ja komplett durch die gesamte Diskografie quasi hören und kannte zwei Lieder oder so. Mhm. Das ist total erfrischend, das begeistert mich richtig, dass es da ja einfach Dinge gibt, die es schon lange gibt, die für mich aber neu sind. Ja? Das ist Wahnsinn. Meine Familie zum Beispiel finde ich von Broilers richtig geil, überragend. Das ist ja schon wirklich alt und ich habe das gehört. Und das war für mich auf einmal so ein richtiger Ohrwurm, so in den letzten Monaten auch durchaus noch, was ich immer wieder richtig gerne gehört habe. Und ich habe tatsächlich gerade noch, weil ich so sagte, ich bin so ein bisschen Hip-Hop verdrossen gewesen oder eigentlich auch immer noch, höre ich so nicht mehr, so diesen klassischen Hip-Hop eigentlich gar nicht mehr so viel, ist mir aber aufgefallen, dass ein Rapper, den du auch schon sehr lange verfolgst und vielleicht auch aus Versehen verfolgst, Weeknd, der damals beim VBT eigentlich immer abgerissen hat, dass der im letzten Jahr ein Album rausgebracht hat, Gorgonzola Swimming, glaube ich, heißt das, und auch eine Tour angekündigt hat. Und ich fand viele Songs aus dem Album auch echt gut. Also Manchmal bin ich down zum Beispiel, kann man gut auf die Liste packen. Oder Loch im Herz, muss jetzt nicht beides sein, kannst du dir beides anhören und dann sagen, welches du besser findest. Okay. Aber ja, da hat er halt irgendwann gepostet, so Leute. Ich wollte mir eigentlich in der Woche Tickets kaufen, weil ich dachte, komm, guckst du dir mal an in so einem kleinen Schuppen. Hat er die Tour halt komplett abgesagt, weil er meinte, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht für mich als Künstler und den ganzen Stuff drumherum auf diese Tour zu gehen, weil ich nicht genug Tickets verkauft habe. Und das halt auch so ehrlich zu kommunizieren und auch zu sagen so, ja, mir geht's gut damit, ne? Also es ist okay, ich lebe nicht von der Musik, ich habe einen Job. Mhm. Es ist immer mein Traum, irgendwie davon zu leben, aber es ist okay für mich, dass es jetzt nicht so ist. Das fand ich ganz stark. Mhm. Und gleichzeitig halt auch super traurig.
Ja, irgendwie schon. Aber das haben ja viele auch schon durchgebracht. Mir fällt da Lars Unlimited ein, sein Battle-Rap vor allen Dingen, der dann noch irgendwann nochmal groß geworden ist. Groß, in Anführungszeichen. Er hat bei Sido mal auf der Bühne gestanden beim Red Bull Soundclash irgendwie.
Backup von Kool Savas gewesen
lange irgendwie Zeit, sowas, ich, ja. Oder? Aber er hat halt irgendwann mal gesagt, dass er an einem Konzert in Leipzig irgendwie 10 Zuschauer hatte oder so. Das ist dann halt auch irgendwie traurig.
Also, ich glaube, der hat dann ja auch angefangen, irgendwie für Shirin David zu schreiben. Es ist halt, ist ja egal, ist auf jeden Fall total krass, dass Künstler, die auch durchaus einen Namen haben, ich meine, die werden jetzt nicht jedem was sagen, so, aber die einen, durchaus einen Namen haben, dass die so, ja, weiß ich nicht, gedemütigt werden ja nicht, aber dass die so viel Herzblut auch da reinstecken, aber einfach gar nicht von Interesse sind. Mhm. Das finde ich total, ja, total traurig irgendwie. Es tat mir auch total leid, weil ich hätte mir das auch gerne angeguckt, weil ich finde den auch einfach als Person cool. Der ist wohl nichts für die breite Masse. Zu langweilig vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da zu viele gleiche oder ähnliche Rapper. Ja, aber das fand ich sehr schade, weil das Album eigentlich durchaus gelungen ist.
Ja.
Aber den deshalb auch einfach nochmal an, als kleines Zeichen meines Respekts auch für dieses Statement zu sagen, bringt halt nichts. Geiler Song, geile Songs.
Nachdem wir jetzt hier eine Menge Hip-Hop jetzt irgendwie hintereinander hatten, Hip-Hop und Punk, möchte ich jetzt noch einmal ein letztes Lied auf die Liste packen, um das Ganze nochmal komplett Conor McGregor-mäßig auf die Bretter zu schicken. Und zwar möchte ich gerne ein Lied von Scooter auf die Liste packen.
Geil.
Habe ich Anfang diesen Jahres live gesehen in der Barclays Arena, hier in Hamburg. Und es ist einfach immer wieder ein Fest, den live zu sehen. Er ist natürlich, er an sich, HB Baxter, ist natürlich so eine, ja, einfach eine Kunstfigur, so den totale Type, wie man sagt. Aber die Konzerte machen immer unglaublich viel Spaß, dass man einfach 2 Stunden mal irgendwie alles um einen rum vergessen kann und einfach mal die Sau rauslassen kann. Deshalb von mir nochmal der Song I Keep Hearing Bingo von Scooter vom letzten Album auf die Liste. Apropos Album. Hörst du englischen Hip-Hop eigentlich?
Ja, also ich muss sagen, ich höre insgesamt viel, viel mehr deutsche Musik. Mhm. Aber ich höre auch hier und da ins Englische rein. Wobei ich da wirklich sagen muss, wenn ich jetzt meine Spotify-Musik und Listen und Rückblicke und so angucke, ist es verschwindend wenig. Mhm.
Weil Eminem hat ja auch ein neues Album rausgebracht. Und das finde ich seit langer Zeit mal wieder sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass es da den einen Song, klar gibt's Houdini, der was jetzt ja als Single-Auskopplung da rausgekommen ist, was natürlich ganz gut ist als Song, aber vielmehr das Albumkonzept ist das, was es überragend macht. Weil du kennst ja sicherlich, er selbst oder sein alter Ego ist ja Slim Shady. Mhm. Und in diesem Album, beziehungsweise in der Storyline von diesem Album ist das so, dass Slim Shady versucht, Eminem, beziehungsweise Marshall, zu canceln, indem er irgendwie dann sagt, hier, er sagt was gegen Kleinwüchsige, er sagt was gegen Leute, die nicht alle Gliedmaßen haben und sowas und er fragt ihn dann, was machst du da? Ja, ich versuche dich zu canceln und dann versucht er quasi, versuchen die sich so gegenseitig zu battlen und so ist dieses Album aufgebaut, deswegen heißt das Album ja auch The Death of Slim Shady. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön anzuhören. Also wenn man sich da einmal komplett durchhört und die Story mal so ein bisschen mitbekommt, ist diese Idee einfach sehr, sehr gut gewesen.
Das ist auch, glaube ich, schwierig für einen Eminem, sich immer wieder so neu zu erfinden oder Ideen zu haben. Ich meine, der muss ja jetzt auch schon weit über 50 sein, oder?
Ja, Ende 40, und, Anfang 50 würde er sein, ja.
Und also, ich habe jetzt ein bisschen reingehört, weil ich glaube, er selber sagt auch mal in einem Interview, man sollte das schon am Stück hören und nicht schaffen oder so. Und dann sich dann noch die Zeit dafür nehmen, deswegen habe ich noch nicht alles gehört, weil da bin ich kein mündiger Bürger, sondern da bin ich ein höriges Schlafschaf und mache dann auch das, was der Herr Mathers von mir möchte. Aber das, was man da so gehört hat bis jetzt, ich finde es auch sehr variabel. Also Houdini zum Beispiel ist ja super poppig. Es läuft ja auch
bei uns live. Aber wenn du es in dem Kontext hörst, das heißt, wenn du das Album einmal runterhörst, macht das Lied Houdini auch so viel mehr Sinn auf einmal.
Echt, also mega interessantes Albenprojekt, gerade in Zeiten, wo man ja sagen muss, es gibt wenig Künstler und Künstlerinnen oder Bands, die wirklich noch so ein Album thematisch richtig mit so einem roten Faden aufbauen. Mhm. Ich bin tatsächlich jetzt schon, und das sind Songs, wo ich sage, dass, oder ein Song, das wird mein Sommerhit dieses Jahr, auch wenn es schon ein Jahr alt ist, weil ich den jetzt auf dem Deichbrand gesehen habe. A Dream, den kennen, glaube ich, ja, doch, ich glaube, der ist mittlerweile bekannt, oder?
Ich kenne ihn nicht.
Okay, musst du mal reinhören. Ist so ein Typ, der so viel mit Bayerisch,
okay,
mit dem bayerischen da Dialekt kenn ich ihn arbeitet. Erst richtig. Aber wirklich, hochinteressant, irgendwie geile Mischung aus Schlager und so diesem neuen, so ein bisschen Elektro, ja, nicht Techno, das ist zu viel, aber schon sehr basslastigen, so Finch-Style irgendwie. Mhm. Zelten auf Kies von Dream. Das war für mich auch das geilste Lied, was er da gespielt hat auf dem Deichband. Safe auch schon ein Jahr alt, aber das wird dieses Jahr mein Sommerhit, da bin ich mir sicher.
Alles klar.
Und also ich weiß, ob du noch was hast. Ich bin jetzt als allerletztes noch bei PA69. Die habe ich auch auf dem Deichbrand nur durch die Drunken Masters beim Auftritt gesehen. Die haben da so 2-3 Songs gespielt. Auch, glaube ich, nur unveröffentlichtes fast. So eine Truppe, die kommen nicht direkt aus Berlin, sondern eher so aus dem Berliner Umland. Mehr oder weniger. Gehören so, glaube ich, mit in diese Schiene des neuen Atzen-Raps, der da irgendwie gerade so groß wird in Berlin, mit Icky Mel und Shiagu und anderen Konsorten, die da gerade so ein bisschen für Aufsehen sorgen. Und
hast du Icky Mel eigentlich gesehen auf dem Deichbrand?
Nee, okay. Ich glaube, Hansen war
okay.
Da.
Okay, muss ich mir einfach
musst du den mal fragen. Nee, die war am Newport gespielt, auf dieser Newcomer-Stage, und da lief parallel irgendwie was anderes, was wir dann sehen wollten. Nee, aber Biertornado von PA69, das müsste das Bekannte sein, das Bekannteste momentan von dem. Hammergeil. Also ich habe auch richtig Bock, Ende des Jahres sind die auf Tour, da mal auf ein Konzert zu gehen.
Alles klar.
Weil ich glaube, die schocken ganz schön hart.
Henrik, wir müssen langsam auf die Bremse drücken.
Ja, wir müssen essen, ne?
Ich habe schon gegessen vorher.
Okay. Nee, wir müssen essen und dann ins Bett.
Ja. Zähne putzen, pullern
und ab ins Bett. Morgen ist Schule, morgen ist
Vokabeldatei. Ja, genau. Wir haben ja durchaus viel Stoff jetzt in dieser Folge verpflanzt. Ich habe noch ein bisschen was für nächstes Mal. Kann man sich darauf freuen. Vielleicht die Auflösung um den mysteriösen türkischen Xbox Store. Ja, da könnt ihr euch
freuen. Ich sag dir aber jetzt schon was. Wenn das so ein Ding wird, wie das mit EM 2012, dann reiten wir das Pferd tot. Irgendwann muss eine Auflösung kommen. Wirklich, ich habe Hassnachrichten gekriegt damals. Ich will das nicht wiederholt haben.
Okay, dann wiederholen wir das nicht. Aber dafür müssten die Leute was dafür tun. Und wir müssen in unsere DMs sliden.
Ab einer Person, denke ich.
Ab einer halben eigentlich auch schon. Inklusive dir.
Geil, ja, ich frag nach.
Sehr schön, Henrik, es war mir ein Fest. Ich hoffe, wir kommen wieder regelmäßig und wir veröffentlichen auch regelmäßig neue Folgen.
Ja, habe ich auch gerade gemacht.
Das ist mein großer Wunsch. Und ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ich kann das nur zurückgeben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt. Ich habe immer wieder drüber nachgedacht. Auch in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, hatten wir natürlich trotzdem Kontakt. Aber ich habe jetzt erst gerade gemerkt, wie viel Freude mir das ins Herz bringt und was für ein großes Lächeln auf die Lippen, hier mit dir so zu sitzen. Und ich gehe auch davon aus, dass es bald wieder Folgen gibt, wo wir mal nebeneinander sitzen werden. Aber hoffentlich einfach nur regelmäßig Folgen, wo wir uns einfach nur austauschen. Ja, Niklas, das waren meine letzten Worte für euch.
Wunderschön, das kann man nicht übertreffen. Vielen Dank, Henrik, für deine 1:41, die wir jetzt aufgenommen haben. Und wir sagen an unsere Zuhörerschaft tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ich muss jetzt auch los.
Haut rein.